Jimmy Barbecue Cherizier ist ein kleiner, dicker Mann. Er trägt einen schwarzen Kapuzenpullover, eine Dreiviertel Jeans-Shorts, dazu Badelatschen und weiße Tennissocken. Seinem Besuch bietet er zunächst Platz auf einem zerschlissenen Sofa, das am Rande einer Straße in Delmar steht, einem armen Viertel von Port-au-Prince. Obwohl ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt, ist es nicht schwer, ihn am helllichten Tag auf offener Straße zu treffen. Eines der schwersten Massaker im armen Viertel La Saline mit Dutzenden Toten soll auf sein Konto gehen. Konfrontiert man ihn damit, zuckt er nur mit den Schultern.
Das muss mir erst mal jemand beweisen. Ich habe noch nie jemanden umgebracht.
Der Ex-Polizist stilisiert sich gerne als Retter. Auf einem Facebook-Account unter seinem Namen steht als Beruf Robin Hood, König der Armen. Jimmy Cherizier will die Misere in seinem Stadtteil Delmas zeigen. Er weist auf einen Hauseingang, in dem die Bewohner ihre Fäkalien ausgekippt haben.
Hier in diesem Stadtteil ist weder die Regierung noch die Opposition präsent. Die Menschen haben noch nicht einmal eine Toilette, um ihre Notdurft zu verrichten. Es gibt weder Krankenhäuser noch Schulen.
Bewohner, die dem 44-Jährigen entgegenkommen, grüßen ihn. Er hebt die Hand, nickt kurz, hier hat er das Sagen. Für Fotos posiert er gerne mit dem Sturmgewehr, wie auf Bildern im Netz zu sehen ist. Für dieses Treffen ist er ohne Waffen unterwegs. Im Schlepptau hat er eine Entourage junger Männer, die ihm nicht von der Seite weichen. Nervös scheint er nicht. Nur einmal beschleunigt er seinen Schritt, biegt schnell um die Ecke. Eine verfeindete Gang sei im Anmarsch. Der Tross läuft über einen Markt, vorbei an einer älteren Frau, die an ihrem Stand Fisch und Fleisch verkauft, das in der Sonne vor sich hingammelt. Ein paar Kinder hocken im Schatten am Straßenrand, schlagen die Zeit tot.
Wenn wir nicht für die Menschen kämpfen, was soll dann aus der nächsten Generation werden?
Jimmy Cherizier schimpft über die Opposition, hat aber durchaus nette Worte für den Präsidenten Jovenel Moïse übrig.
Moïse hat zumindest den Willen, etwas in unserem Land zu verändern. Das Problem ist lediglich, dass er von der Bourgeoisie, reichen Menschen, umgeben ist, die ihm sagen, was er tun soll. Und die Opposition strebt sowieso nur nach Macht und Geld.
Das Land leide unter einem korrupten System, das nur durch eine bewaffnete Revolution zerschlagen werden könne. Was genau er damit meint, woher die Waffen dafür kommen, dazu will er für den Moment nicht mehr sagen. Erst im Juni letzten Jahres hatten sich unter Cherisiers Führung verschiedene Gangs zur G9, Familie und Verbündete, zusammengeschlossen. In einem Video, das auf YouTube zu sehen ist, verkündet er die Gründung. Im hellblauen Anzug und Krawatte spricht er in die Kamera, als würde er gerade eine neue Partei gründen. Verschiedene internationale Menschenrechtsorganisationen sehen eine klare Verbindung zwischen den Gangs und der Regierung. Auch der Wirtschaftswissenschaftler und Politologe von der State University von Haiti, Camille Chalmers, sieht den Zusammenhang.
Wenn man sich den politischen Diskurs von den Gangliedern anhört, sie scheuen es nicht, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Sie geben ja quasi Pressekonferenzen. Sie verteidigen die Regierung, attackieren aber andererseits immer wieder die Opposition. Es gibt einen Haftbefehl für Jimmy Cherizier. Die Vereinten Nationen haben Haiti dazu aufgerufen, ihn endlich vor Gericht zu bringen. Aber der läuft hier noch völlig frei rum, ohne sich überhaupt über irgendetwas Gedanken zu machen. Die Straflosigkeit ist ein fundamentales Problem und erklärt die Macht der Banden.
Seit rund einem Jahr regiert Präsident Moïse per Dekret. Nach Lesart der Opposition ist sein Mandat seit dem 7. Februar bereits abgelaufen. Doch Moïse will den Präsidentensessel nicht verlassen. Er plant Wahlen im September, um erst im nächsten Jahr seinen Platz zu räumen. Gewählt wurde er nur mit 18% der Wählerstimmen. Von Anfang an war seine Regierung von Protesten begleitet. Als Moïse die Subventionen für Treibstoff entzog, brannten erstmals die Barrikaden. Auch wenn er diese Maßnahme wieder rückgängig machte, hielt die Wut auf der Straße an, ging der Protest weiter, wegen der Inflation, der Massenarbeitslosigkeit, der Armut. Rund 4,4 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. 2019 ergaben Untersuchungen des Senats und des Rechnungshofes, dass Vorgängerregierungen, aber auch der amtierende Präsident Milliardenbeträge veruntreut haben, die eigentlich für soziale Projekte gedacht waren. Die Aktivistin Emmanuelle Douillon von der Antikorruptionsorganisation Nous Papes Domis, Wir schlafen nicht, hat daraufhin Bürgerproteste organisiert.
What happened is that we have three reports from the Court of Auditors.
Es gibt drei Berichte des Rechnungshofes, die diverse Korruptionsfälle dokumentieren. Gerechtigkeit gibt es nach wie vor nicht. Niemand wurde bislang verurteilt. In dem ersten Report, der 2019 veröffentlicht wurde, wird auch die Verwicklung von Präsident Moïse selbst dokumentiert. Zu diesem Zeitpunkt haben wir bereits seinen Rücktritt gefordert.
Den Berichten des Rechnungshofs zufolge sind mehrere Milliarden US-Dollar aus dem venezolanischen Programm Petrocaribe in die Taschen von Politikern und Unternehmern aus dem In- und Ausland geflossen, auch in die zwei Firmen des amtierenden Präsidenten Moïse. Eine Anklage hat es nie gegeben. Nach diesen Berichten kam es erneut zu massiven Protesten. Eine breite Opposition hat sich in den letzten Jahren gegen den Präsidenten formiert. Angeschlossen haben sich Politiker, Intellektuelle, Richter, Gewerkschafter, junge Aktivisten. Immer wieder ging die Polizei repressiv gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten vor, setzte Tränengas ein, das öffentliche Leben kam zum Erliegen, es herrschten teils bürgerkriegsähnliche Zustände. Zur politischen Krise kommt nun noch die Pandemie dazu. Viele befürchteten eine weitere Katastrophe für das krisengebeutelte Land, das sich seit dem Erdbeben vor rund 10 Jahren nie wieder richtig erholt hat. Immer wieder auch von Wirbelstürmen getroffen wurde.
Unser Gesundheitssystem funktioniert nicht. Es ist quasi nicht existent. Wenn deine Kinder krank werden, dann ist es schwierig, überhaupt Hilfe zu bekommen.
Beklagt Josiana. Sie ist arbeitslos. Ihr einziges Kapital ist ein guter Kühlschrank, in dem sie Getränke lagert, die sie verkauft. Neben ihrer Wellblechhütte türmen sich die Müllberge. Plastik vermischt sich mit verrotteten Tomaten. Ziegen und Schweine wühlen im Unrat. Der Geruch nach Fäkalien und Urin liegt in der Luft. Sauberes fließendes Wasser gibt es nicht. Wenn es stark regnet, reißt das Wasser den Müll mit sich, wird das ganze Viertel mit dem Schmutzwasser geflutet. Die 32-Jährige lebt hier zusammen mit einer Freundin und zwei kleinen Kindern. Ihr 6 Monate altes Baby hält sie im Arm.
Trotz dieser Zustände haben wir hier die Pandemie gut bewältigt. Wir haben alle Regeln befolgt, unsere Masken getragen.
Raymond lebt nur ein paar Häuser weiter in einem Haus aus nackten grauen Betonsteinen. Er glaubt, dass es die Pandemie nie gegeben hat.
Es wurde viel über Corona gesprochen, aber hier ist das keine Realität. Wir leben hier dicht an dicht und trotzdem ist nichts passiert.
In seinem Umfeld sei niemand gestorben. Die Ärztin Marie-Marcel Deschamps arbeitet für eines der größten privaten gemeinnützigen Gesundheitszentren in Port-au-Prince. Sie versorgt Menschen in einem armen Viertel der Stadt. Sie kam in der Vergangenheit mit AIDS, Cholera oder Chikungunya zu ihr. Sie hat die Folgen des Erdbebens miterlebt. Und nun die weltweite Pandemie.
Actually, I could say we had the peak of the epidemic in May, June.
Der Höhepunkt in Haiti war so im Mai, Juni. Viele Menschen hatten Angst. Diejenigen, die es bekommen haben, wurden stigmatisiert. Und gerade auch bedingt durch die politische Krise in Haiti glaubten viele nicht daran, dass die Pandemie überhaupt existierte. Sie hielten es für eine Lüge.
Weil sie der Regierung nicht glaubten. Doch das Gesundheitsministerium habe schnell reagiert. Die Grenzen der Karibikinsel wurden schnell geschlossen, die Flughäfen für rund 3 Monate dicht gemacht. Ein Forschungsprojekt befasst sich gerade mit der Frage, warum Haiti bislang vergleichsweise verschont geblieben war.
Es könnte zum einen sein, dass die Haitianer in der Vergangenheit so vielen Infektionskrankheiten ausgesetzt waren und daher eine Immunität entwickelt haben. Ein weiterer Punkt sind die Lebensverhältnisse. Es gibt keine Klimaanlagen. Die Menschen haben kaum Türen oder richtige Fenster, haben also immer frische Luftzufuhr. Wir haben rund 8000 Menschen getestet. 49% haben Antikörper aufgewiesen. Viele von ihnen waren sich gar nicht darüber bewusst, dass sie Corona hatten. Sie waren asymptomatisch. Wir können von Glück sagen, dass die Pandemie uns nicht so hart getroffen hat.
Bislang zumindest. Laut offiziellen Zahlen haben sich seit Beginn der Pandemie in Haiti mehr als 16.800 Menschen mit Covid infiziert. Rund 300 Menschen sind daran gestorben. Doch seit ein paar Wochen steigen die Fallzahlen wieder an, sagt Jeanne El-Sahiri, Begründerin der journalistischen Plattform Mucel.
The health ministry says that the hospitals do not report numbers consistently.
Laut Gesundheitsministerium veröffentlichen die Krankenhäuser nicht regelmäßig die Covid-Fallzahlen. Das heißt, es wird vermutet, dass die Infektionszahlen 20 Mal höher sind. Es ist das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie, dass die Krankenhäuser Patienten abweisen, weil sie voll sind oder es an medizinischer Ausrüstung fehlt.
Die Klinik der Saint-Luc-Stiftung in Port-au-Prince verfügt beispielsweise nur über 115 Betten. Im Einzugsgebiet leben allerdings 2,5 Millionen Menschen. Kürzlich teilte die Stiftung mit, dass das Krankenhaus voll sei. Viele Menschen würden bei der Ankunft im Krankenhaus sterben, hieß es. Wegen der gestiegenen Preise für Sauerstoff müsste zudem möglicherweise die Aufnahme weiter reduziert werden. Auch der Impfprozess hat in Haiti noch nicht begonnen. Erst kürzlich hat die haitianische Regierung eine COVAX-Lieferung mit AstraZeneca abgelehnt. In einem ersten Schritt hätte der Karibikstaat 756.000 Dosen des Impfstoffs bekommen sollen. Das Land bat um einen für Haiti besser geeigneten Impfstoff, auch weil es kaum Kühlungsmöglichkeiten gebe und aus Angst, dass die Bevölkerung selbst den Impfstoff nicht akzeptieren würde, wie es heißt. Gemessen an der extremen Gewalt, den alltäglichen Kidnappings, hat die Pandemie für die Menschen keine große Bedeutung. Viele Menschen trauen sich kaum noch aus dem Haus, selbst kurze Strecken mit dem Auto planen sie sorgfältig, aus Angst in einen Hinterhalt zu geraten. Vor wenigen Monaten hat es Junior Albert Augustin getroffen. Der Linguistikstudent jobbte als Übersetzer an einem Filmset außerhalb der Stadt. Auf dem Weg von der Arbeit nach Hause wurden er und zwei Kollegen einer Produktionsfirma aus der Dominikanischen Republik gekidnappt und 6 Tage festgehalten. Draußen hörten sie immer wieder Schüsse, erinnert sich Junior.
Ich war quasi schon ein toter Mann. Ich dachte, das war's. Unter den Entführern war auch ein 16-Jähriger, noch ein Junge. Er hatte eine automatische Waffe, die er neben mir geladen hat. Aber mit der Waffe hört er auf, ein Kind zu sein. Ich war älter als die meisten von den Entführern.
$2 Millionen verlangten seine Kidnapper. Das Geld hätte seine Familie nie beschaffen können. Doch auf Druck des dominikanischen Staates wurde die haitianische Regierung aktiv. Das sei sein Glück gewesen, erzählt Junior. Sie kamen frei.
Ich komme nicht darüber hinweg, dass mir so etwas in einem Land passiert, das ich aus tiefstem Herzen liebe. Es ist nach wie vor so, dass es mich nervös macht, wenn mich auf der Straße jemand ansieht.
Junior lebt in einer Hausgemeinschaft im Zentrum von Port-au-Prince. Seine Mitbewohner machen Musik. Sie unterstützen sich gegenseitig, halten sich zusammen über Wasser. Einer seiner Mitbewohner ist besorgt.
That can happen to us as well, because wherever you are in Haiti, you can be a victim.
Auch wir können jederzeit entführt werden. Es kann jeden treffen. Hier gibt es keinen sicheren Ort. Wir müssen etwas tun. Wir müssen protestieren, uns wehren, damit sich etwas verändert. Unsere Generation muss in die Regierungsverantwortung kommen. Nur unsere Generation kann etwas ändern. Wir kämpfen für Freiheit und ein besseres Leben.
Doch gerade junge Menschen verlassen das Land. Sie sehen keine Perspektive für sich. Viele versuchen ihr Glück deswegen im Nachbarland, beobachtet der stellvertretende Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, Günther Mayhold.
Das haben wir ja immer wieder gesehen, der Auswanderungsdruck in Richtung die Dominikanische Republik, was dann zu Schwierigkeiten mit dem Nachbarstaat führt. Aber man darf ja nicht vergessen, es gibt auch eine große haitianische Diaspora in den USA, die auch natürlich dafür sorgt, dass Einkommen wieder zurückgeleitet wird über Rücküberweisungen an die Familienangehörige. Aber diese Neigung der Suche einer Zukunft im Ausland ist das dominante Muster.
Für eine Zukunft in der Dominikanischen Republik sind die Aussichten nicht rosig. Das Nachbarland will dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nacheifern und eine Mauer bauen. Auch in den USA sah es zuletzt nicht besser aus. 4000 Haitianer hängen laut Aktivisten momentan im mexikanischen Tijuana an der Grenze zu den Vereinigten Staaten fest. Laut dem Invisible War Report von haitianischen und US-amerikanischen NGOs wurden in den ersten 3 Monaten der Regierung Biden rund 1200 Haitianer in ihre Heimat abgeschoben. Das ist weit mehr als im letzten Jahr unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump. Doch angesichts der sich immer weiter zuspitzenden Lage in Haiti erklärte das US-Ministerium für Innere Sicherheit jüngst, dass es vorerst die Deportationen aussetzen will. Ein Schritt, der für viele Beobachter längst fällig war. Derweil lässt der Terror nicht nach. Allein im ersten halben Jahr des vergangenen Jahres fielen laut der UN in Haiti 159 Menschen der Bandengewalt zum Opfer. Die Vereinigung Défenseurs Plus zählt sogar 400 Tote. Für Noël ist dieser Horror Alltag. Sie sitzt vor ihrer Wellblechhütte und starrt vor sich hin.
Wir verschwenden hier unsere Zeit. Das Einzige, was uns das Land bietet, sind die täglichen Kidnappings. Ich hatte mal ein kleines Geschäft, aber weil die Sicherheitslage so schlecht ist, gehe ich kaum mehr raus. Ich musste den Laden dicht machen.
Häuser in benachbarten Vierteln würden geplündert, berichtet auch ihre Nachbarin Josiana.
Ständig hört man, dass wieder jemand umgebracht wurde. Ich bin immer wieder geschockt, selbst wenn es nicht ein unmittelbares Familienmitglied ist. Gerade auch Frauen sind der Gewalt hilflos ausgeliefert. Das, was anderen Frauen passiert, kann genauso mich treffen.
Fast 8500 Frauen und Kinder sind laut einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in den vergangenen Wochen durch Bandenkriminalität aus ihren Häusern in Port-au-Prince vertrieben worden. Im Kampf um ihre Vormachtstellung fackelten konkurrierende Gangs Häuser ab und plünderten selbst in bitterarmen Vierteln. Die obdachlosen Familien kommen in Notunterkünften unter, wo es kaum ausreichend Nahrungsmittel und Wasser gibt. Laut der haitianischen Nichtregierungsorganisation zur Verteidigung der Menschenrechte sind 60% des Territoriums in der Hand von kriminellen Banden. Und in diesem Klima der Gewalt will Präsident Jovenel Moïse im September Wahlen abhalten. Das umstrittene Verfassungsreferendum, das für den 27. Juni geplant war, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Beobachter befürchten, dass es die bestehende Regierungskrise verschlimmern könnte. Auf die Unterstützung der USA könne sich Präsident Jovenel Moïse nach wie vor verlassen, sagt der haitianische Politologe Wilson Jean-Baptiste.
Die USA brauchen Haiti als Verbündeten, um in den internationalen Gremien gegen Kuba und Venezuela zu stimmen. Ansonsten interessieren sie sich nicht für Haiti. Das haben wir während der Diktatur von Duvalier gesehen. Die USA haben ihn machen lassen, was er wollte.
Für Günther Mayhold verfolgen die USA 2 Interessen. Zum einen wolle die amerikanische Regierung verhindern, dass Haiti zum weiteren Drogentransferstandort in der Karibik wird.
Da sind ja erhebliche Dynamiken wieder aufgekommen, die über die Dominikanische Republik, Puerto Rico und so weiter laufen. Und zum Zweiten will man eben verhindern, dass es eine Situation völliger Unregierbarkeit gibt, wo man dann gezwungen wäre, sich zu engagieren, auch dann sozusagen ganz effektiv vor Ort. Und deswegen versucht man gegenwärtig, dieses geringere Übel zu favorisieren, indem man den Präsidenten noch stützt.
Eine einfache politische Lösung werde es nicht geben, meint der haitianische Politologe Wilson Jean-Baptiste.
D'entrée de jeu, on peut dire, c'est pour le moment, il y a 2 perspectives en vue.
Wenn Moïse bis Februar 2022 an der Macht bleibt, dann wird die Situation schlimmer. Es wird mehr Ganggewalt geben, mehr Aufstände, Proteste. Und es wird auch die Proteste der Opposition verstärken. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Moïse zurücktritt oder aber eine Übergangsregierung mit der Opposition und der Zivilgesellschaft gebildet wird. Das wird auch nicht einfach sein, aber das wurde sogar von der internationalen Gemeinschaft vorgeschlagen.
Ein großes Problem sei jedoch auch die starke Fragmentierung der Opposition und das mangelnde Vertrauen der Bevölkerung in staatliche Institutionen. Für Günther Mayhold bleibt die Frage:
Kann ein Wahlgang, welcher Art auch immer, sei es nun ein Verfassungsreferendum oder eine Neuwahl von Präsident und Parlament, die Bedingungen schaffen, dass das Land wieder zueinander findet, dass die entscheidenden Fragen, wie Regierung möglich wird, wie effektive Sicherheitsgewährleistung möglich wird, auch tatsächlich auf den Weg kommen. Und da ist eben die große Frage, ob die politischen Kräfte in der Lage sind und willens sind, sich hier auf einen gemeinsamen Weg zu begeben. Bislang sieht es eher nicht so aus und natürlich steht auch die Rolle des Präsidenten dem gegenwärtig im Wege.
Währenddessen werden in Haiti die Rufe lauter, die Menschenrechtsverletzungen zu ahnden und auch die Regierung in die Verantwortung zu nehmen. Ein kürzlich veröffentlichter Report, den die Harvard-Universität mit der haitianischen Beobachtungsstelle für Verbrechen gegen die Menschlichkeit herausgebracht hat, dokumentiert drei Massaker, die zwischen 2018 und 2020 mit der Unterstützung der haitianischen Regierung begangen wurden, erklärt der amerikanische Menschenrechtsanwalt Brian Concannon, der an dem Bericht mitgearbeitet hat, am Telefon. Der Report beruhe auf Zeugenaussagen und Recherchen von Journalisten.
It included evidence of active commission. And that includes participation of police officers.
Es gibt Hinweise, dass die Polizei und hochrangige Regierungsbeamte an den Massakern aktiv beteiligt waren, insbesondere beim ersten Angriff auf das Armenviertel La Saline. Die Polizei hat nicht interveniert. Die Regierung von Moïse ist nach internationalem Recht verpflichtet, Ermittlungen einzuleiten, und das ist nie geschehen. Es waren Mitglieder seiner Regierung, die involviert waren, und er hat nichts unternommen, um sie zu stoppen.
It does not appear that he took actions to stop them.
Damit begehe die haitianische Regierung Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine zentrale Rolle spiele bei allen drei Massakern Jimmy Cherizier.
He was a police officer, and during the first of the three massacres that the report discusses.
Zum Zeitpunkt des ersten Massakers in La Saline hat er noch als Polizeibeamter gearbeitet, war aber gleichzeitig Gangleader. Er hat maßgeblich die Operation geleitet. Es gab mehrere Zeugen, die berichten, dass Polizeiautos genutzt wurden, um Beteiligte an dem Massaker zum Tatort zu transportieren. Beim zweiten Massaker hat Cherizier schon nicht mehr für die Polizei gearbeitet, aber auch dann haben sie nichts gegen ihn unternommen.
Unter Cherisiers Führung seien Gangs von der Regierung beauftragt worden, die Kontrolle über Teile der Stadt zu übernehmen, so der Menschenrechtsanwalt.
Es sieht zunächst nach bloßer Ganggewalt aus, aber dahinter stehen klare politische Interessen. Es geht um die Kontrolle von Stadtteilen, die von Oppositionellen dominiert werden. Die stärksten Hinweise gibt es im Fall des Massakers von La Saline. Laut Zeugenaussage wurde den Gangs die Unterstützung für Schulen und diverse lokale Projekte versprochen, wenn sie Anti-Regierungsdemonstrationen verhindern würden.
Bei dem Massaker von La Saline sind 71 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden verletzt. Auch Kinder wurden getötet. Einige Leichen wurden auf eine Mülldeponie geworfen, andere verbrannt und zerstückelt. 400 Häuser wurden in Brand gesetzt und zerstört. Und Jimmy Cherizier läuft trotz Haftbefehls weiterhin frei in Port-au-Prince herum. Bei Auseinandersetzungen zwischen Gangs um die Vormachtstellung in diversen Stadtteilen Mitte Mai hat er zwei Schüsse abbekommen. In seinem Facebook-Account postet er später: Ich bin nicht tot, und droht mit einem Bürgerkrieg.